Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Also ich bin ja ein Amateur letztlich. Ich bin nicht sozialisiert worden als Wissenschaftler im Museum. Ich bin kein promovierter Kunsthistoriker und so weiter. Aber es ist eben wirklich gut, wenn es einem gelingt, das zum Transmissionsriemen zu machen.
Ja, das ist ihm wohl gelungen. Kaspar König, Museumschef, Kurator, Sammler, Postkartenschreiber, ein Freigeist, der die deutsche Kunstszene über Jahrzehnte prägte. Er ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben.
Wir sind alle wahnsinnig betroffen und haben dieses Unikum, diese Eigenartigkeit des Mannes vor unserem geistigen Auge. Es ist wirklich voller Respekt, wenn ich sage, er war sehr, sehr eigenartig, weil er hatte eine wirklich eigene Art. Und das ist doch für Menschen die Königsdisziplin, wenn man irgendwie speziell ist, wenn man merkwürdig ist. Wir merken uns, Kaspar, er ist es würdig.
Eigenartigkeit als Königsdisziplin, da hat der Kunstsammler Christian Borros im Gespräch ganz intuitiv einen Volltreffer gelandet. Er und seine Frau Karen haben den Preis der Art Cologne für Kunstvermittlung bekommen. Was ein Bunker mit Kunst und mit den Kunstinteressierten macht, das erfahren Sie im Interview hier bei Fazit. Im literarischen Kolloquium Berlin feierte man 3 Tage das Coming Out in der Literatur. Was heißt feiern? Es war eine Suche, ein Entdecken, manchmal wohl auch ein sich die Augen reiben. Im Gespräch dazu die Autorin Anne Hetzer. Und damit herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Kaspar König ist gestorben im Alter von 80 Jahren. Wir wollen zunächst zurückblicken zusammen mit Carsten Probst, der einen Nachruf auf ihn verfasst hat.
Also ich bin als Nicht-Kunsthistoriker gefragt worden, also ich habe das wohl studiert, aber ich bin kein promovierter Kunsthistoriker und kein Wissenschaftler in dem Sinne, sondern eigentlich mehr ein Vermittler in verschiedensten Funktionen. Das heißt, eigentlich das Handwerkliche, das Elementare ist für einen Quereinsteiger vielleicht viel einfacher zu leisten als für den, der dafür ausgebildet ist.
Ein Hauch von Widerstand war bei Kaspar König immer dabei. Dass er sich gern von ausgebildeten KunsthistorikerInnen distanzierte und als Quereinsteiger bezeichnete, obwohl er ja tatsächlich wie nur wenige andere über das Wohl und Wehe von Künstlerkarrieren entscheiden konnte, das gehörte zur Rolle seines selbstgewählten Außenseitertums gegenüber dem Kunstbetrieb. König verstand sich in erster Linie als Vermittler. Das heißt, er sah mit den Augen des Publikums, nicht mit denen der Kunsttheorie, die er für unnötig hielt, und schon gar nicht mit den Augen des Kunstmarktes. Dass seine Berufung zur Leitung der Documenta in Kassel wohl an seiner fehlenden Promotion als Kunsthistoriker scheiterte, hat er oft genug erwähnt und meinte damit, dass die wichtigste Kunstausstellung der Welt selbst wohl schon von Theoretikern und vom Kunstmarkt korrumpiert worden sei. König selbst schwebte hingegen eine moderne, handwerkliche Kunstszene vor, in der es noch persönlich und menschlich zuging.
So gab es also Galerien, die bestimmte künstlerische Positionen ökonomisch vertraten. Die wiederum hatten befreundete Sammler, befreundete Kritiker. Und somit konnte man das kaufmännische Kalkül und die Inhalte immer miteinander zusammenbringen. Und das war eine Marktsituation, eine wirkliche Marktsituation, so wie wenn ich also auf den Markt gehe und sage, da kaufe ich die Äpfel und die Kartoffeln, weil ich ein Vertrauen habe zu dem Bauern, der das vertreibt. Und das hat auf jeden Fall eine große, breite Bevölkerungsschicht angesprochen, sich zu informieren.
Ähnlich wie bei Äpfeln und Kartoffeln soll Kunst ihr Publikum eben auch in dessen eigener Lebenserfahrung ansprechen und mitnehmen. Und in diesem Sinn inszenierte König auch die Ausstellungen, die ihn bekannt machen sollten. Und zwar außerhalb gewohnter Museumsumgebungen, vor allem Westkunst von 1981 in der Kölner Messe und von hier aus 1984 in einer Düsseldorfer Industriehalle. Später, als Leiter des Kunstprogramms zur Expo 2000 in Hannover, als Direktor des Museums Ludwig in Köln oder der Städelschule in Frankfurt, versuchte er immer, diesen Geist des noch nicht erlebten, außerinstitutionellen Rahmens beizubehalten. An der Städelschule in Frankfurt gründete er eine in Deutschland damals noch völlig unübliche Klasse für interdisziplinäre Kunst und das Institut für neue Medien sowie zunächst in einem improvisierten Containerbau den Portikus als unabhängigen Ort für Gegenwartskunst. Als einer der ersten betrieb Kasper König die aktive Förderung von Künstlerinnenkarrieren. Isa Genzken, Rosemarie Trockel oder Bernd und Hilla Becher und die Düsseldorfer Fotoschule und viele andere verdanken ihm viel. Seine Idee der Skulpturprojekte Münster, wo seit 1977 alle 10 Jahre aktuelle Kunst im öffentlichen Raum einer Provinzmetropole gezeigt wurde, war gleichsam das Paradebeispiel, wie Kunst abseits der Institutionen ihr eigenes demokratisches Kräftefeld entfaltet. Aber König war sich dessen bewusst, dass er die Pose des Außenseiters auch nicht überstrapazieren durfte.
Gerade in Bezug zu Münster 77, 87, 97, wo es um die Kunst im öffentlichen Außenraum ging, da kam ich mir oftmals vor wie ein Hund, der sozusagen aus der Hundehütte an der Kette rausläuft, bellt und sich dann wieder in die Hundehütte verzieht. Das ist eine politische, ökonomische Frage, die man ausloten muss, wo man auch sagt, so weit kann ich gehen. Und wenn ich weitergehe, verliere ich möglicherweise den Anlass des Ganzen, nämlich inhaltlich etwas zu vermitteln. Die Kette sollte nicht so weit gehen, dass der Postbote aus Rache schon 3-mal gewissen worden zu sein, als Mopedfahrer den Hund tritt.
Als Kasper König die Leitung der Manifesta-Biennale in St. Petersburg 2010 übernahm, wurde erstmals deutlich, dass Kunst für sich selbst sprechen zu lassen allein nicht mehr ausreicht. Von Kritikern musste sich König damals vorhalten lassen, sich von Russlands ewigem Herrscher Wladimir Putin instrumentalisieren zu lassen, was König als große Ungerechtigkeit empfand. Bei einer Diskussion in den Münchner Kammerspielen im November 2018 warf ihm dann eine junge türkischstämmige Künstlerin aufgrund kritischer Bemerkungen von König Chauvinismus vor. König entschuldigte sich dann zwar, doch gerade junge KünstlerInnen sahen in ihm, dem vermeintlichen Außenseiter, nur noch den mächtigen Mann. Nach dem Tod seiner Frau, der Galeristin Barbara Weiß, und gesundheitlichen Problemen war es womöglich auch diese Erfahrung, die König veranlasste, sich vom aktuellen Kunstbetrieb nach und nach zurückzuziehen.
Carsten Probst über Kasper König, den mächtigen Mann im Kunstbetrieb, der jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist und viel mehr war als nur mächtig. Verbunden bin ich nun mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff in Köln. Die Stadt, die ja zu Beginn von Königs Schaffen das Epizentrum Köln-Düsseldorf der westdeutschen Kunstszene war. Wie hat man sich das Wirken dieses damals total jungen Quereinsteigers Kasper König vorzustellen? Was war das Geheimnis seines Erfolgs von Anfang an?
Na, das Merkwürdige ist ja, dass er tatsächlich angefangen hat in jenem Kunsthandel, zu dem er später dann ganz bewusst Distanz gesucht hat. Also er hatte zu tun mit den großen, damals ausschließlich männlichen Kunsthandelsfiguren wie Rudolf Zwirner und Heiner Friedrich, Alfred Schmeler und einigen anderen, hat dort sozusagen das Handwerk, also den Umgang mit der Kunst gelernt und relativ schnell aber gemerkt, wir haben vorhin den Vergleich mit den Äpfeln und den Kartoffeln gehört, dass da auch einiges an faulem Obst oder an merkwürdigem Umgang mit Kunst mit dabei ist und hat sich dann eben entschieden, sich unabhängig von diesem Handel zu machen, hat erste Ausstellungen kuratiert, ausgerechnet Klaas Oldenburg, der große Monumentalist unter den Pop-Art-Künstlern mit riesigen Skulpturen. Das war der erste, den er ausgestellt hat. Relativ schnell danach dann auch die erste Museumsausstellung von Andy Warhol. Und weil er das immer sehr charmant, aber auch mit großer Überzeugung und mit großer Kompromisslosigkeit verfochten hat, was er da machen wollte und viel Wert drauf gelegt hat, dass die Künstler, später dann auch Künstlerinnen, die er gezeigt hat, wirklich relevante Positionen vertraten. Deswegen hat er sich sehr schnell einen Namen gemacht in der Szene.
Im Nachruf von Carsten Probst eben war von der Pose des Außenseiters die Rede, aber es war ja offensichtlich viel mehr als eine Pose. Es war eine Haltung zur Kunst und zu diesem Kunstmarkt, die irgendwie anders war bei Kasper König. Wie würdest du die beschreiben?
Also er wird ja heute als der große Vermittler von Kunst immer wieder gefeiert, auch posthum. Und das stimmt sicherlich auch. Er war viel mehr, wir haben es vorhin auch bei Carsten Probst gehört, er war Kurator, er war Vermittler, er war Erfinder beispielsweise der Skulpturprojekte in Münster, die auch seit 50 Jahren schon alle 10 Jahre dort im Außenraum stattfinden. Er war Museumsgründer mit dem Portikus, Museumsdirektor einer großen Institution, die damals in Köln das Museum Ludwig doch sehr im Dämmerschlaf lag und die er dann wieder nach vorne gebracht hat. Aber dieses Vermitteln, das hat er oft auch abgelehnt, beziehungsweise es war kein Vermitteln im didaktischen Sinne. Also er war niemand, der vor Bildern gestanden und gesagt hat, so, das müsst ihr jetzt so und so sehen. Und den berühmten Satz, was will der Künstler uns damit sagen, der war ihm sicherlich eher zuwider. Er war kein großer Theoretiker. Er wollte, dass jeder einzelne Mensch selbst Fragen an die Kunst stellt, also selbst untersucht, bringt mich das weiter, eröffnet mir das einen anderen, einen neuen, einen eigenen Blick auf die Welt und auf Gesellschaft. Und er hat das immer als politische Tätigkeit gesehen. Nicht nur, weil er im öffentlichen Raum unterwegs war, mit öffentlichen Mitteln, mit öffentlichen Geldern, in öffentlichen Häusern, sondern weil er auch immer gesagt hat, im Museum befinden sich Bilder, die uns allen gehören und mit denen wir alle irgendwie was anfangen und zurechtkommen müssen. Das war, glaube ich, auch ein Punkt, den man nie vergessen darf. Er hat es immer als politische Aufgabe angesehen, mit Kunst zu arbeiten und über Kunst etwas zu transportieren.
Ein Mann, der einen Riecher hatte für Künstlerinnen und Künstler, ein Mensch mit Visionen auf jeden Fall und einer, der auch wusste, wie man sie dann umsetzte. Du hast erwähnt, Skulpturenprojekte Münster, Portikus, Manifesta, Städelschule, Museum Ludwig. Wir haben das gehört. Wo hat er denn so die wichtigsten Spuren hinterlassen?
Ich glaube tatsächlich, dass das in den Ausstellungen gewesen ist, die gar nicht so die Blockbuster waren. Er hat mir mal im Museum Ludwig bei einem Besuch, als ich ihn gefragt habe, Herr König, schon wieder der Blaue Reiter, muss das denn sein? Den haben wir doch nun alle wirklich genug gesehen. Hat er mir mal geantwortet, wissen Sie, Herr Koldorf, ich muss alle 2 Jahre sowas wie den Blauen Reiter machen, damit ich mir in der übrigen Zeit die Positionen leisten kann, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel einen eher spröden Künstler wie Onkavara, der Datumsbilder gemalt hat. Jeden Tag ein Bild mit dem Datum des Tages. Und wenn er nicht fertig wurde, dann hat er dieses Bild weggeworfen. Ein unfassbar konsequenter Künstler, ähnlich wie Hanne Darboven, die er auch sehr gefördert hat, die in Schriftbildern sozusagen das Fortschreiten der Zeit und Aktivitäten dokumentiert hat. Also ich glaube, es waren eher die kleinen, sehr konsequenten, aber gerade dadurch wahnsinnig wichtigen, spannenden, interessanten Positionen, in denen er die größten Spuren hinterlassen hat.
Du hast eben das Wort Charme benutzt. Er muss ja auch ein Mensch gewesen sein, voller Freude am Leben, auch an anderen Menschen, nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, was ja auch allein so seine Passion fürs Postkartenschreiben zeigt. Was war es für ein Typ?
Es war jemand, der, wenn er einen sah und irgendwas mitzuteilen hatte, und das hatte er eigentlich immer, sofort auf einen zukam, egal ob das mitten in der Pressekonferenz oder in der Kölner Fußgängerzone vor dem Museum Ludwig gewesen ist und dann mit einem großen Enthusiasmus etwas erzählte und ähnlich auch diese viel zitierten Postkarten. Ich habe einen ganzen Karton davon, weil man die natürlich nicht wegschmeißt. Die waren kollagiert, da waren Sachen zusätzlich auf, kommerzielle Postkarten draufgeklebt und dann in seiner typischen Handschrift so Sätze wie, Herr Koldehoff, das müssen Sie sich ansehen. Und dann quasi unausgesprochen, ohne können Sie eigentlich gar nicht weiterleben. Und das hat man dann in der Regel auch getan. Also er war so ernsthaft und so nachdrücklich und dabei so freundlich. Und man hat immer geglaubt, er will mir jetzt wirklich was Gutes tun mit dem, was er mir da zeigt oder was er mir da vorschlägt. Ich glaube, das hat seine große menschliche Qualität ausgemacht und diese Eigenartigkeit, von der Christian Borros vorhin im O-Ton auch gesprochen hat.
Stefan Koldorf über den jetzt verstorbenen Kaspar König, jahrzehntelang eine der wichtigsten Figuren im deutschen Kunstbetrieb.
Was für ein Mensch muss es sein, der sich eine solche Kunst in einen repräsentativen Raum, sein Büro hängt? Aha, hier beweist jemand wirklich seine Macht.
Mit dem Rücken zur Kunst.
Welche Werke hängen sich Politiker in ihre Büros? Das interessiert uns in unserer Sommerreihe mit dem Rücken zur Kunst, denn offensichtlich handelt es sich dabei ja um Kunst, die mehr von anderen gesehen wird als von den Politikern und Politikerinnen selbst. Das Werk thront quasi über dem am Schreibtisch sitzenden Menschen und will deshalb geschickt gewählt sein. Als Distinktionsmerkmal, vielleicht auch als Ausdruck von Macht. Der Soziologe und Publizist Norbert Seitz hat sich mit dem Phänomen schon vor langem beschäftigt. 2005 erschien sein Buch Die Kanzler und die Künste, wurde dann später nochmal ergänzt durch ein Kapitel zu Kanzlerin Angela Merkel. Was deutlich wird, es handelt sich um ein komplexes, ein schwieriges Verhältnis. Guten Abend, Norbert Seitz.
Ja, schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Sie, Herr Seitz, haben sich ja nicht nur die Kunst im Kanzlerbüro angeschaut, sondern den Blick geweitet seinerzeit auf den Umgang, die Haltung deutscher Bundeskanzler im Großen und Ganzen. Aber hat Sie das, was im Büro an der Wand hängt, auch interessiert?
Ja, natürlich hat mich das interessiert, wie zum Beispiel Angela Merkel das Adenauer-Porträt von Graham Sutherland abgehängt und dann den Kokoschka hingehängt hat oder dass sie später halt auch den Konflikt hatte um das Abhängen von Emil Nolde, nicht, wo dann wieder dessen Nazi-Vergangenheit beziehungsweise das, was er antisemitisch in den frühen 30er Jahren gesagt hat, wieder hochgekommen ist. Sie hat es abgehängt, sie hat sich auf keine Debatte eingelassen. Und bei Gerhard Schröder, wenn wir einen weiteren nehmen, war es schon so, dass er ganz früh ein enges Verhältnis zu Immendorf und zu Markus Lüpertz entwickelt hat. Bei Lüpertz so eng, dass man dem Lüpertz sogar vorwerfen konnte, dass er vielleicht ein Repräsentationskünstler ist. Und von Scholz wissen wir leider noch nichts.
Das passt ja irgendwie.
Ja, das passt ja. Sie wissen, Scholz hat das Wort eigentlich, die Komplikationen und die Konflikte unserer Zeit beschrieben werden, nämlich mit der Zeitenwende, einen richtigen Begriff gebraucht, aber noch nicht geprägt. Was heißt das, Zeitenwende?
Ich dachte, es kommt jetzt, Sie fordern, dass endlich das passende Bild zur Zeitenwende in sein Büro gehängt wird. Was wäre das denn für eins?
Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht ein Paul Klee oder ein Chagall, das müsste man sehen. Also er hat, was seine ästhetischen Neigungen angeht, eigentlich bisher noch nicht viel von sich gegeben. Er überlässt das wahrscheinlich der Kulturstaatsministerin, was ja auch in gewisser Weise Sinn macht, also was das Verhältnis Politik und Kunst angeht, dass dort routiniert sozusagen dieses Verhältnis gepflegt wird.
War das immer so? Also die Tatsache, dass wir über das Bild im Büro von Angela Merkel Kenntnis haben, über die Künstler, mit denen Gerhard Schröder befreundet war, über die Bilder, die Brandt in seinem Büro hängen hatte, war dieser Bezug zwischen Politikern und Kunst, Künstlern, war der immer wichtig oder ist der in Zeiten, wo Kunst auch irgendwie einen anderen Rang in unserer Gesellschaft eingenommen hat, auch bedeutender geworden?
Ja, ist auf jeden Fall bedeutender geworden. Also heute kann es kein bloßes passives gegenseitiges Tolerieren mehr geben auf der Höhe der kulturpolitischen Verantwortung, nicht wahr? Es heißt nicht mehr viel, sich etwa mit einer Kunst zu dekorieren, die durch die Patina der Klassizität geschützt ist, wie der Carlo Schmidt, mal dieser große Intellektuelle in der SPD, es einmal ausgedrückt hat. Man muss mehr bringen, man muss auch gewisse Kompetenz aufweisen. Das ist schon klar. Und es gab ja einen Kanzler, der hat sogar mal geschrieben, dass er gerne Schriftsteller, Künstler, Literat geworden wäre, bevor er Politiker wurde. Das war Kurt Georg Kiesinger, der Kanzler der Großen Koalition. Bei Schmidt wissen wir, er war wahrscheinlich der Kunstsinnigste. Er war ein Mann, der nicht nur zu Einladungen auf Vernissagen gegangen ist, sondern ein Mann, der sich auch, was weiß ich, in London oder sonst wo in Galerien aufgehalten hat und, was für viele Künstler wichtig ist, auch gekauft hat.
Norbert Seitz, was ist denn an dieser Beziehung von Politikern und Politikerinnen zur Kunst schwierig? Immerhin ist das der Untertitel Ihres Buchs gewesen.
Es ist schwierig gewesen, weil es überzogene Ansprüche gegeben hat. Beispielsweise haben die Schriftsteller nach 68 partizipatorische Ansprüche gestellt, der Gestalt, dass sie gesagt haben, wir würden gerne mitmischen, wir halten uns für genauso klug. Und das konnte natürlich ein Mann mit einem reduzierten positivistischen Politikverständnis wie der Helmut Schmidt nicht akzeptieren.
Herr Seitz, wie würden Sie denn das Verhältnis von Macht zu Kunst und umgekehrt heutzutage beschreiben?
Ich würde es heute beschreiben als ein wohltemperiertes Verhältnis. Die alten Schlachten scheinen geschlagen nach den Jahrzehnten eines doch ziemlich neurotischen Gegeneinanders von Politik und Kunst. Natürlich in der Kohl-Ära war das ganz scharf. Schröder konnte da viel gut machen, aber man muss bei Schröder sagen, da ist ein Verhältnis entstanden, das ich als leidenschaftsloses Nebeneinander bezeichnen würde. Unter Willy Brandt gab es eine Art Folie à deux. Nicht, dass beide Szenen also zueinander gefunden haben in der sozialliberalen Ära damals. Neue Regierung, Bonn hat einen anderen Klang, hat der Schriftsteller aus Frühjahr damals geschrieben. Und sie haben Brandt vergöttert, sie haben glorifiziert, bis dann die Witwe also diesen Ruf entzaubern musste und feststellen musste auf die Frage an der Schallplattenfirma, was denn die Lieblingssinfonien von Willy Brandt gewesen seien. Dann musste sie antworten, es gab solche nicht.
Ein wunderbares Schlusswort. Norbert Seitz über das Verhältnis von Politikern zur Kunst, von Macht zur Kunst. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Renate Steininger.
Der britische Künstler Banksy hat das sechste Kunstwerk seiner neuen Tierkollektion in London bestätigt. Die Silhouette einer Katze auf einer leeren, heruntergekommenen Plakatwand. Der Straßenkünstler postete am Samstag ein Foto des Motivs auf Instagram, ohne eine Bildunterschrift zu hinterlassen, ähnlich wie an den Tagen zuvor. Das neue Werk befindet sich in Cricklewood, einem Gebiet im Nordwesten Londons, und ist bereits das sechste in den letzten Tagen. Nach einem Steinbock, zwei Elefanten, drei Affen, einem heulenden Wolf und Pelikanen, die scheinbar Fisch von einem Pommesbudenschild nehmen. Banksy gibt mit seinen neuen Tierbildern in London weiter Rätsel auf. Laut der BBC lehnte sein Presseteam bisher ab, sich zu der Bedeutung dieser Schablonenserie zu äußern. Der Vorsitzende der britischen Royal Academy of Dramatic Art, Marcus Ryder, sieht bei der Fernsehindustrie eine gewisse Verantwortung für die im Vereinigten Königreich ausgebrochenen ethnischen Unruhen. Die problematischen Darstellungen von Minderheitengemeinschaften im britischen Fernsehen ohne jegliche Tiefe und Nuancierung seien zumindest teilweise für die Entmenschlichung verantwortlich, die zu den aktuellen Spaltungen geführt hätten, so Ryder auf der Plattform X. Man sehe Muslime im Fernsehen nur als Terroristen. Er plädierte für eine größere Vielfalt bei Entscheidungsträgern, darunter neben Führungskräften auch Drehbuchautoren. In dieser Woche kam es im gesamten Vereinigten Königreich zu gewalttätigen Unruhen, bei denen Tausende von Polizeibeamten im Einsatz waren und Hunderte von Schlägern verhaftet wurden. Die Leitung der Harvard-Universität hat beschlossen, das Arthur M. Sackler-Museum nicht umzubenennen. Die Entscheidung folgt auf eine jahrelange Kampagne von Studenten, die darauf gedrängt hatten, sich von der Familie Sackler zu distanzieren, weil diese mit der Opioid-Epidemie in Verbindung steht. Das Kunstmuseum und das Gebäude, das Teil der Fakultät für Kunst und Wissenschaft ist, auf dem Harvard Campus, sind nach Arthur Sackler benannt. Dieser starb 1987, fast ein Jahrzehnt bevor das Unternehmen seiner Familie, Purdue Pharma, mit der Vermarktung und dem Verkauf des Schmerzmittels Oxycontin begann. In den USA wird unterschiedlich mit dem Namen Sackler umgegangen. Das Metropolitan Museum of Art in New York entfernte den Namen von vielen seiner Galerien, einschließlich des Sackler-Flügels, und verpflichtete sich, keine Geschenke der Familie und von Purdue Pharma mehr anzunehmen. Das Smithsonian National Museum of Asian Art hingegen besteht aus zwei Galerien, von denen eine weiterhin Arthur M. Sackler Gallery heißt.
Ein Bunker mitten in der Stadt ist seit 2008 voll mit Kunst gepackt. Obendrauf das Penthouse des Sammler-Ehepaars Boros. Darunter viel Beton, wenig Tageslicht. Und wer hier reinkommt, hat nicht nur die Gelegenheit, die Werke berühmter Künstler und Künstlerinnen zu sehen, sondern erlebt einen besonderen Ort und eine besondere Art der Kunstvermittlung. Ein Besuch des Boros-Bunkers in Berlin-Mitte ist nur nach Anmeldung und mit Führung möglich. Und für diese Art der Kunstvermittlung haben Karen und Christian Boros jetzt den Preis der Art Cologne erhalten. Die beiden habe ich vor der Sendung telefonisch in der Uckermark erreicht. Guten Abend, Christian und Karen Boros, und herzlichen Glückwunsch zum Preis.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Ja, danke. Guten Abend.
Sie haben sich damals ein großes Projekt vorgenommen, als Sie diesen Bunker erworben haben, denn der war ja wohl alles andere als bezugsfertig. Welche Qualitäten haben Sie gleich gesehen und wie haben Sie die ausgebaut?
Ja, was wir gesehen haben, als wir mit dem Taxi dahin gefahren sind, sahen wir aus dem Taxi diesen Klotz, diesen unfassbaren Turm, dieses monolithische Gebäude. Und es hatte so eine skulpturale Kraft, dass ich schon im Taxi zu meiner Frau sagte: Liebste, ich glaube, wir haben es gefunden.
Das stimmt. Wir waren auf Anhieb natürlich sehr beeindruckt und konnten eigentlich gar nicht glauben, dass so ein Gebäude inmitten von Berlin ungenutzt vor sich hin dämmerte. Und wir haben vor allen Dingen auch die geschichtliche Seite des Gebäudes interessant gefunden. Ein Bunker, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges gebaut wurde, um die Menschen in Mitte, die Fahrgäste der Deutschen Reichsbahn, Schutz zu geben während der Angriffe, bis hin natürlich zu der Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg als Bananenbunker, als Lager für die wenigen Zitrus- und Bananenfrüchte, die aus Kuba nach Berlin kamen. Später eben ein sehr harter Club, der Bunker genannt wurde. Und interessanterweise unterschiedliche Clubs, ein Sadomaso-Club, ein Theaterclub, eben dieser Tanzclub, gleichzeitig stattgefunden haben. Und sich die Leute auch wahnsinnig spannend gemischt haben, dadurch, dass die 5 Stockwerke auch miteinander verbunden sind. All diese Dimensionen haben wir dann irgendwie natürlich im Laufe der nächsten Wochen erspürt und fanden das besonders interessant, dort eben die Kunst einziehen zu lassen.
Sie haben ja eine Menge Beton da auch erstmal rausgeholt, oder?
Oh ja, wir haben 5 Jahre geschnitten und gesägt. Das Schlüsselerlebnis war, dass uns ein Künstler erklärt hat, was es bedeutet, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Denn das Wort Denkmal ist ein Imperativ. Es ist eine Aufforderung, nachzudenken.
Spielt das denn auch bei der Vermittlung der Kunst, bei den Führungen im Bunker eine Rolle?
Immer. Man kann nicht als Gast bei uns kommen und irgendwie durchtapern und Kunstjogging betreiben, sondern immer gibt es am Anfang von unseren Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern eine längere Einführung, die über die Geschichte des Gebäudes natürlich sehr viel berichtet. Und das ist auch wichtig, weil nur wenn man weiß, sieht man anders.
Und das Schöne ist, dass dadurch auch Gäste zu uns kommen, die vielleicht sich jetzt nicht regelmäßig mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen, sondern auf diese Art und Weise eben auch eine Begegnung haben mit der Kunst und hoffentlich der ein oder andere Gedanke dann auch hängen bleibt.
War Ihnen denn von Anfang an klar, dass man nur mit Führung in den Bunker reinkommen wird als Besucherin? Es gibt ja dann viel weniger Möglichkeit auch zur Versenkung, wenn man so mit anderen Menschen vor dem Kunstwerk steht.
Ja, am Anfang war es eigentlich so, dass wir so uns in dieses Projekt hineingestürzt haben. Und natürlich erst im Laufe dieses Prozesses ist uns auch klar geworden, dass das eben kein Gebäude ist, was öffentlichen Gebäuden gleicht und eben alle als Regelwerk dieser öffentlichen Gebäude auch entspricht.
Wir haben ja mit einem netten Mitarbeiter angefangen. Heute haben wir 41 Vermittler. Das hätten wir uns alles nicht gedacht. Das war auch mit einer Bedingung der Feuerwehr, weil das Gebäude ist einfach kein öffentliches Gebäude mit 8 Treppenhäusern. Und obwohl wir ja so viele Räume weggeschnitten haben und rausgeschnitten und rausgesägt haben, haben wir immer noch über 80 Räume. Man wäre vollkommen lost ohne Führung. Und das wurde auch nicht erlaubt. Und so wurde daraus diese zwangsbeglückerische Guided Tour-Idee. Wir glauben, oder das ist zumindest was unsere Gäste nach einer Vermittlung sagen, dass durch die Vermittlung, durch das Erklären, durch das Miteinander sprechen mit unseren Guides, die Erfahrung eine viel intellektuell bereichernder ist. Wir glauben, dass in öffentlichen Museen man Besucher ist und wir hoffen, dass man sich bei uns wie ein Gast fühlt. Dadurch, dass man sich anmelden muss, kommt man rein und unsere Leute kennen dann die Namen. Man wird angesprochen, man bekommt was zu trinken. Das nennt sich dann Gastfreundschaft. Und man ist ja auch bei uns in unserem privaten Hobbykeller, wie wir immer sagen. Und man spürt, dass das nicht alles so richtig ist wie in einem Museum. Es gibt viel Falsches. Das Licht stimmt nicht, die Raumhöhen stimmen nicht. Es ist sehr subjektiv und man fühlt sich im positiven Sinne, hoffen wir, wie ein Gast bei uns.
Und wie wohnt sich so über diesem Hobbykeller?
Na, im Bunker kann man wirklich nur als Champignon überleben, weil es gibt einfach keine Fenster. Es ist stockduster. Und wenn man dann zu uns nach oben kommt, ein Glück durften wir eine weitere 6. Etage draufbauen. Das ist dann voller Licht. Aber irgendwie spürt man immer, dass man nicht irgendwo auf einem Dach wohnt, sondern man gewöhnt sich nie wirklich dran.
Und wir sind eigentlich auch nie alleine, denn wir hören letztendlich auch die Gäste unten. Wir hören teilweise die Kunstwerke. Es gibt momentan eine Glocke von Anne Imhoff und Eliza Douglas, die wir hören. Oder man hört manchmal auch einen zarten oder manchmal heftigen Applaus nach einer Führung, die eben eine Etage unter dem Penthouse endet. Wir sind eigentlich nie außer nachts alleine im Gebäude.
Das Sammler-Ehepaar Karin und Christian Borros, sie beide erhalten den Art Cologne-Preis für Kunstvermittlung. Führungen durch den Bunker kann man im Voraus auf der Website der Sammlung Borros buchen. Vielen Dank Ihnen beiden.
Gerne.
Vielen Dank Ihnen.
Das Coming Out war früher ein politischer Akt. Ein schwuler Mann, eine lesbische Frau musste dieses Coming Out leisten. So intim das Bekenntnis auch war und so risikoreich die Folgen für Privatleben und Karriere. Das mag sich in Zeiten fluider sexueller Orientierung etwas geändert haben, zumindest in den Großstädten der westlichen Welt, wo Queersein manchmal auch ein Stück Lifestyle geworden ist. Das sei als These hier mal so hingestellt. Im literarischen Kolloquium Berlin fand zu diesem Thema ein dreitägiges Festival statt, Coming Out, Inviting In, aus literarischer, künstlerischer Perspektive. Mitkuratiert wurde es von der Autorin Anna Hetzer, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo und guten Abend, Frau Hetzer.
Ja, hallo, guten Abend.
Spannendes Thema in Coming-Out-Geschichten steckt ja viel Drama und damit auch viel Potenzial fürs Erzählerische. Aber kommt es in der Literatur überhaupt so oft vor?
Wir hatten uns vorgenommen, da ein bisschen die Lupe drauf zu halten, wie das in der Literatur aussieht. Also genau die Frage, wie wird das erzählt? Wird es überhaupt erzählt? Was sind da gängige Narrative? Wie blickt man da vielleicht aus der Perspektive von literarischen Archiven drauf? Sind da Identifikationsfiguren? Was kann man sagen zur politischen Funktion des Coming Out, auch in Bezug aufs Schreiben? Oder auch so eine Frage, wie funktionieren eigentlich Metaphern in der Lyrik? Also wenn sie explizit sind oder doch eher ein Fortschreiben von Tabus? Also all das sind Fragen, die man an die Literatur stellen kann.
Ist es denn noch ein Tabu, die sexuelle Orientierung preiszugeben?
Na, man kann schon sagen, dass sich einiges getan hat, auch gerade seit den 60er, 70ern, wo das Coming Out ja als politischer Begriff sehr wirksam geworden ist. Aber auch ich habe das noch als Jugendliche erlebt, dass die Stimmung eher nicht so queer-freundlich war. Ich hoffe, das hat sich inzwischen zum Beispiel im Schulkontext verbessert. Wir sehen aber auch nach wie vor, dass es als politischer Akt immer noch wirksam ist. Also zum Beispiel auch Aufmerksamkeit schafft, wenn wir an Act Out denken, zum Beispiel, wo sich 185 SchauspielerInnen 2021 geoutet haben. Und das haben wir zum Beispiel gestern auch in einer Diskussionsrunde rund um Film besprochen. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Also wir sprechen jetzt von 2021, das ist jetzt nicht irgendwie im letzten Jahrtausend, sondern gerade mal 3 Jahre her.
Kommen wir mal zurück zur Literatur. Welche Texte finden Sie interessant? Also vielleicht auch mal mit Blick auf Geschichte, Texte, die jetzt schon älter sind und wo sich das vielleicht ja auch verschlüsselt. Sie haben das ja auch eben von Metaphern gesprochen. Also wie zeigt sich das Coming Out in den Texten auch im Laufe der Zeit?
Im Grunde kann man natürlich weit in die Antike zurückgehen und auch im Minnesang Beispiele finden, vielleicht auch als bekannte Beispiele Marcel Proust, Oscar Wilde oder ähnliche. Da muss man natürlich immer mit berücksichtigen, dass diese Begriffe sich mit der Zeit verändert haben, dass das Wort Coming Out so natürlich auch erst später vorkommt und dass die Literatur auch immer Wege findet, etwas zu schreiben, ohne es unbedingt explizit zu schreiben, also wie in Metaphern zum Beispiel oder auch durch versteckte Perspektiven. Ich denke da zum Beispiel an die lyrische Novelle von Annemarie Schwarzenbach, die 1933 erschienen ist. Da wird quasi über die Liebe zu einer Frau geschrieben aus der Perspektive eines Mannes. Und erst nach der Veröffentlichung hat sie, also Schwarzenbach, erklärt, dass es da eigentlich um ein lesbisches Begehren geht, was also hier in diesem Fall kodiert ist. Also das sind ganz interessante Beispiele, wo man sich so ein bisschen auch auf die Suche begeben muss. Wir hatten gestern auch ganz klar aus dem Kanon Beispiele gehört, wie Hemingway, Kafka oder Kleist, die vielleicht dadurch, dass gerade auf Queerness eine größere Aufmerksamkeit jetzt geworfen wird, nochmal neu gelesen werden können.
Also man liest in den Texten mehr oder anderes, als das früher der Fall war.
Ja, genau. Also das hängt ein bisschen auch mit der Perspektive der LeserInnen vielleicht zusammen, worauf sie schauen, worauf sie achten. Aber es hängt auch viel damit zusammen, was aus den Texten rausgestrichen worden ist, was nicht veröffentlicht worden ist. Heute kam das Beispiel von Paul Verlaine, dessen expliziten schwulen Gedichte nicht Teil der Gesamtausgabe sind zum Beispiel. Also sowas muss man sich mal ganz klar vor Augen führen.
Da gibt es also noch viel zu tun, ja, im Bereich der Literatur. Auch ja, viel absolut. Zu entdecken.
Absolut, also sowohl auf der Seite der Literaturwissenschaft, aber auch auf Verlagsseite und eben aber auch, wie Autorinnen mit dem Thema umgehen, wie sie mit Archiven umgehen und ja, wie sie darüber nachdenken, Narrative zu schreiben, also auch zu hinterfragen. Das ist ja immer so ein großes Thema auch der queeren Literatur, auch ein subversives Potenzial, denke ich, dass es da gerade darum geht, auch gängige Narrative umzudenken.
Ja, die Frage ist ja auch, was Coming Out dann heute noch ist. Also früher war es ein bewusster Akt, aus der Unsichtbarkeit einer sexuellen Minderheit herauszutreten. Und ich würde sagen, auch für immer, man war dann homosexuell. Was ist es heute?
Genau, also die Geschichte ist so ein bisschen, dass eine Person aus einem Versteck herauskommt, aus einer Kammer, aus dem Closet, wie man so sagt, aus dem Schrank oder eben aus den Toiletten oder ähnliches. Ich glaube, das Bild ist falsch, dass es sich da um ein einmaliges Ereignis wirklich handelt, sondern das ist meistens ein sehr, sehr langer Prozess im Leben einer Person. Man ist nicht direkt an allen gegenüber geoutet. Zum Beispiel, also das hat dann eben oft auch mit Scham zu tun oder wie gesagt mit fehlender Sicherheit oder auch mit den Worten, die vielleicht fehlen in dem Moment. Und auch da ist zum Beispiel die Literatur ganz, ganz wichtig für viele Menschen, um sich erstmal klar zu werden, was passiert da eigentlich mit mir und mit den eigenen Gefühlen.
Das Festival ist heute Abend zu Ende gegangen, Frau Hetzer. War das ein Festival für die queere Szene?
Ja, mit Sicherheit. Wir hatten ein großes queeres Publikum, aber man kann sagen, das Programm zeigte wirklich auch, dass es keine Nische ist, sondern mitten in der Literaturszene stattfindet. Aber insgesamt war das jetzt ein sehr schöner Anlass, einfach zusammenzukommen, auch das ein Stück weit zu feiern, dass man sich kennt, dass man sich austauschen kann und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Also das ist, glaube ich, auch für ganz viele hier wichtig und zu sehen, wir sind alle irgendwie verantwortlich dafür, in was für einer Gesellschaft wir leben und wie wir uns unterstützen können gegenseitig, auch über Grenzen hinweg. Das war hier auf jeden Fall auch mit ein Thema.
Die Autorin Anna Hetzer über das Literaturfestival Coming Out, Inviting In im Literarischen Kolloquium Berlin. Heute Abend ist es zu Ende gegangen. Frau Hetzer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenso.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau, heute auch mit dem Blick zurück auf die Feuilletons der Woche von Klaus Pokatzki.
Übers Gendern ereifern sich die Leute, strengen Volksbegehren an und so weiter. Das stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Doch wo viel Streiterei ist, naht das Rettende auch. Jedenfalls, wenn wir überlegen, wie sich das Deutsche aufs einfachste geschlechtsgerecht reformieren lässt, ohne alle Sternchen und Doppelpunkte. Das sieht ja nicht nur beim Lesen eines Textes komisch aus, sondern hört sich noch seltsamer an, wenn es mit Sternchen oder Doppelpunkten im Radio gesprochen wird. Ulrich Stock kam also beim sonntäglichen Frühstück und mithin in offenbar völlig nüchternem Zustand auf die Idee, dass das Wortglied um die Vorhaut der männlichen Form beschnitten wird. Und das liest und hört sich dann so an. Der Mechaniker wird das Mechaniker. Ein Wort, das jede und jeder sprechen kann, schreiben auch. Plural die Mechanikers. Der Autor wird zu das Auto. Das Auto dieses Textes bin ich. Sie sind das Leser. Als Auto wünsche ich mir viele Lesers. Alles Geschlechtliche ist getilgt und wir können uns wieder dem Eigentlichen zuwenden. Und Kultur wird dann zu Kult und ich bin so jetzt der Leser der Kultpress der letzten Woche und auch ein Auto mit hoffentlich vielen Hörers. Ich habe in meiner langen Berufslaufbahn unzählige Moden kommen und gehen sehen. Ich kann gar nicht anders als gelassen zu sein, empfiehlt uns als Lebensmotto der Schauspieler Ulrich Matthes. Im Interview mit der Welt am Sonntag gibt er dann noch eine schöne Liebeserklärung an seinen Beruf ab, an dem sich ja auch manch andere ein Beispiel nehmen könnten. Der Schauspieler ist der Träger der Sinnlichkeit im Theater, der seinen Körper, seinen Humor, sein ganzes Hopsassa zur Verfügung stellt. Das wird nicht aussterben. Man wird noch in 50 Jahren wegen der Schauspieler ins Theater gehen. Aber Vorsicht! Schauspielerei ist der schönste Beruf der Welt, den man jedoch, was Einkommen und Sicherheit angeht, nicht weiterempfehlen kann, meinte nämlich ein anderer Profi von den Bühnenbrettern, die die Welt bedeuten. Altersarmut ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen, auch solchen, die früher sehr gut beschäftigt waren, eher die Regel als die Ausnahme, sagte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung Heinrich Schafmeister vom Bundesverband Schauspiel. Doch Vorsicht mit der Schwarzmalerei. Als ich am Theater angefangen habe, warnten mich die älteren Kollegen, such dir einen anderen Beruf. In ein paar Jahren gibt es im Theater sowieso keine Arbeit mehr. Das Theater gibt es immer noch und ich glaube, es könnte ein großes Revival erleben, wenn wir alle es satt haben, immer nur auf Bildschirme zu schauen und wieder richtige Menschen auf einer Bühne sehen wollen. In den letzten Wochen wurde auf dem Bildschirm aber vor allem auf körperlich ansehnliche Menschen geschaut. Olympia in Paris produziert Bilder, die welthaltiger sind als jede Nachrichtensendung, stand in der Tageszeitung Taz zu den Olympischen Spielen, die jetzt am Sonntag zu Ende gehen. Seit 2 Wochen erlebe ich puren Fernsehgenuss. Ich bin Sportnerd, bekannte sich Jan Feddersen. Ich gehöre zu den echten Bekloppten, die auf der Couch, auf dem PC oder im Smartphone Sportereignisse begleiten. Immer live den Augenblick der Zeiten und Weiten, der Fehler und Aktionen des über sich hinauswachsens genießend. Wenn in den Hauptkanälen ARD und ZDF gerade wieder Nachrichtensendungen die Olympiaberichterstattung zu unterbrechen drohen, wird in die Live-Mediathek umgeschaltet. Und das Betrachten von besonders leicht bekleideten Körpern kann ja durchaus auch zur Nachahmung führen. Sommerurlaub und Olympische Spiele, eine schönere Kombination kann es gar nicht geben, lasen wir in der Süddeutschen. Die Schwimmwettbewerbe sehen und im nächsten Pool die Rollwände üben. Synchronspringen sehen und sich trauen, zumindest mal vom Beckenrand zu hechten, empfahl Aurelie von Blasekovic. Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der Zustand des Genervtseins an sich, er nervt mich einfach zu sehr, antwortet die Kunsthistorikerin Annette Hüsch. Ganz entkommen kann ich diesem Gefühl aber natürlich auch nicht. Besonders nervt mich dauerhaft ausstrahlende Übellaunigkeit, die sich in ihrer eigenen Missstimmung vielleicht sogar mit einer gewissen Zufriedenheit eingerichtet hat. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Benennung von Missständen, Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten. Ich meine ein saturiertes Klagen als Dauerton. Und der scheint ja mittlerweile unsere gesamte Gesellschaft zu durchdringen. Doch wir haben ein Gegenmittel. Die Wirkung einer Schildkröte ist ungeheuer beruhigend, erfuhren wir aus der Zeit. Wenn Sie im Sommer einmal Gelegenheit haben sollten, auch nur für Momente neben einer Schildkröte zu sitzen, nutzen Sie sie, empfahl Volker Weidermann nach Erfahrungen mit seiner eigenen Schildkröte namens Freddy. Sie erfahren am eigenen Leib, was es bedeutet, in aller Ruhe nervös zu sein. Die Welt geht nicht weg, die Gereiztheit, die Bitterkeit, die Angst. Aber Schildkröten sind auf besondere Weise mit der Ewigkeit verbunden. Dass sie sehr lange leben, zum Beispiel, das merkt man ihnen an. Es ist, als wüssten sie es. Schildkröten haben Zeit. Der Tod ist fern, kein Grund, sich zu beeilen. Ich möchte auch eine Schildkröte haben.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pukatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.